Das ist alles so schön rutschig hier. Okay, ihr Lieben, ich spreche in Schriftsprache. Glaube ich, das ist gut für irgendwen. Für dich, gut. Ganz am Anfang ein Beispiel. Ein Ehepaar, das ich selber gut kenne, Christen, sind in lockerer Gesellschaft mit ihren Freunden zusammen und alle die Leute, die da sind, denen geht es allen gut. Gut situiert, verdienen genug Geld, geht ihnen einfach gut. Plötzlich erzählt eine von den Personen ihre persönliche Leidensgeschichte. Was sie erlebt hat, und sie wendet sich direkt mit ihrem Fokus auf dieses Ehepaar, weil sie wusste, die sind Christen, und fragt vor allem, wie kann Gott denn Leid zulassen? Wie kann er, der allmächtig ist, so etwas nicht verhindern? Wie kann dann ein liebender Gott es zulassen, dass Leid und Böses geschieht? Warum passiert guten Menschen Böses? Und die beiden saßen plötzlich auf der Anklagebank. Jetzt wird gerade ihr Gott, dem sie dienen, angegriffen, und sie sind mit ihm zusammen für den Rest des Abends auf der Anklagebank. Nicht schön. Die Frage an uns, wie gehe ich damit um, wie gehst du damit um, wenn wir Leid erleben? Ich bin jetzt zurzeit gerade sehr aktiv als sogenannter Kulturvermittler bei einer Täuferausstellung im Bregenzer Wald. Und da muss ich immer wieder Schüler oder Vereinsgruppen durch diese Ausstellung durchführen. Ungefähr Stunde, eineinhalb. Und ich musste mich vorher natürlich in dieses Thema hineindenken und 500 Jahre zurückdenken. Und da begegnet mir viel Leid. Die Täufer vor 500 Jahren hat man in Zürich ersäuft, den Felix Manz, und andere in Bregenzer Wald oder auch anderswo hat man verbrannt. Viel Leid. Und das ist nicht immer einfach, damit umzugehen, vor allem bei der Frage, wer hat denn das alles verursacht? Wenn mich Leid trifft, so manchmal überrascht trifft, dann helfen oft keine guten Ratschläge. Nicht mal christlich Gedachte. Da hilft es oft auch nichts, oder ich denke jetzt an eine Zeit vor vielen Jahren, da habe ich sogar aufgehört zum Beten. Ich wusste nicht mehr, was ich jetzt beten soll. Und manchmal, wenn das gläubige Menschen trifft, Leid, dann kann bei uns hier und da auch die Frage hochkommen, warum lässt du das zu? Trotzdem müssen wir zugeben, es gibt viele Menschen in der Geschichte, Christen in der Geschichte, die ordentlich viel Leid erlebt haben. Auch der geliebte Sohn Gottes musste durch viel Leid durch. Und er ging durch dieses Leid durch mit Perspektive. Für uns. Für dich, für mich. Und hat uns dadurch einen richtig guten Weg eröffnet, den wir jetzt gehen dürfen. Trotzdem muss man sagen, wer Gott anklagt, der versteht nicht wirklich, was dann das Böse alles auch tun kann und tut in unserer Zeit. Und da möchte ich ein paar Worte dazu sagen. Was ist dann das Böse? Für viele von uns wahrscheinlich, ihr hättet da schnell eine Antwort. Aber lasst mich mal ein bisschen anders sagen. Das Böse wurde nicht erschaffen bei der Schöpfung. Und trotzdem ist es da. Es ist nicht von der Schöpfung. Im Gegenteil, es ist sogar eine Kraft gegen die Schöpfung. Und das Böse hat eine Persönlichkeit. Es ist nicht einfach eine Kraft. Es ist nicht so wie eine Lawine oder wie ein Tsunami oder wie ein irgend sonst ein Sturm. Ein Sturm ist ja auch nicht böse. Das Böse hat eine Persönlichkeit. Es begeht ganz bewusste Taten, hat eine ganz bewusste Absicht und hat Willenskraft. Da steckt was drin. Und das Böse ist per se ein Gegenspieler von Gott. Das Gute kann ohne das Böse existieren. Das Böse kann nicht ohne das Gute existieren, weil es konfrontiert das Gute dauernd und will es verneinen. So wie die Wahrheit kann für sich selber gut existieren. Die Lüge kann aber nur durch die Wahrheit existieren. Und diese Verdrehen, das kann die Lüge. Oder noch ein Vergleich, das Leben kann von sich aus existieren. Der Tod kann nicht existieren ohne das Leben. Und der Tod existiert nur in der Verneinung des Lebens. Und noch ein paar Gedanken zum freien Willen. Irgendwer von euch hat heute vom freien Willen gebetet. Ich glaube, warst das du? Ich glaube. Der freie Wille, Gott, der das Böse nicht geschaffen hat, hat aber Persönlichkeit geschaffen, Bewusstsein und die Fähigkeit zu wollen, frei zu wollen. Er liebt seine Schöpfung und wir gehören dazu. Und als Liebender will er wieder geliebt werden von uns. Der freie Wille ist also eine Voraussetzung, um den Liebenden wieder zurückzulieben. Das Gute frei zu wählen. Das war das Risiko, das Gott damals, wo er geschaffen hat, in die Schöpfung hineingelegt hat. Er hat in die Schöpfung die Möglichkeit gegeben, sich zwischen Gut und Böse zu entscheiden. Also Gott hat das, was er geschaffen hat, so geschaffen, dass es sich gegen die Ordnung, die göttliche Ordnung entscheiden kann. Das gilt für uns Menschen und das gilt aber auch für die Engel. Und da kommen wir auch zu dem Engel, der zum Teufel wurde, zum Satan wurde, Luzifer. Ein ganz bedeutender, hoher Engel, wollte so sein wie Gott. Deshalb auch, weil er die Fähigkeit hatte und hat, zu entscheiden, auch gegen seinen Schöpfer. Und so wurde er eben der Teufel, der Widersacher von Gott. Aber genug zu diesem Thema, jetzt zum Thema: Gott ist Liebe. Wir sehen das an mehreren Stellen, aber eine ist 1. Johannes 4, 8 und 16. Gott ist Liebe, steht in der Bibel. Und ist in der Bibel so etwas wie die Spitze vom Mount Everest. Das ist einfach eine der starken Aussagen der Bibel. Obwohl die Bibel selbst ja nicht verheimlicht, dass es da auch viele harten und schlimmen Geschichten gibt mit diesen Menschen, ist die Spitzenaussage, Gott ist Liebe, etwas, was uns sehr gut tut. Und ganz persönlich zu uns, wenn es so ist, dass Gott Liebe ist und dass er uns den freien Willen gegeben hat, dass wir zurücklieben können, dann bedeutet das, Gott geht mit dir und mit mir nicht auf Distanz, sondern er ist nahe bei uns. Und das ist schon eine Antwort zu dieser Frage, ist Gott überhaupt interessiert an meinem Leid? Zu dieser Aussage möchte ich einen deutschen Theologen zitieren, den Heinz-Peter Hampelmann. Ein Theologe und Philosoph, der sagte, dieser Gott lässt das Böse nicht einfach zu. Dieser Gott schaut nicht einfach zu. Dieser Gott greift ein. Alles kann man ihm vorwerfen, dass er sich ungöttlich verhält, dass er sogar nicht göttlich dem Menschen hinterherläuft, dass er sehr ungöttlich leidet und dass er absolut undenkbar für einen richtig philosophischen Gott stirbt und dazu sogar noch schändlich durch die Hand seiner eigenen Geschöpfe. All das kann man ihm nicht vorwerfen. Nur eines kann man ihm nicht vorhalten, dass er das Böse einfach zulässt. Ich kämpfe ja manchmal ein bisschen mit den Dingen, die in der Welt passieren in den letzten Monaten und Jahren. Ihr möglicherweise auch. Und manchmal denke ich, Gott, könnte es nicht irgendjemanden da den Hals abdrehen? Und da ist so eine Aussage vom Philosophen und Theologen, man kann Gott nicht vorhalten, dass er das Böse einfach zulässt. Also ein Gott der Liebe lässt zu, tatsächlich, dass seine eigene Schöpfung ihn nicht nur verachtet, verspottet, foltert, sondern sogar auf grausame Art und Weise tötet, ihn selbst dadurch verwirft. Doch genau da drinnen hat er sich so klein gemacht, um uns auf Augenhöhe zu begegnen. Nur so können wir Menschen begreifen und sehen, dass Gott zu uns ins Leid gekommen ist. Ohne dem wäre es nicht möglich. Von Jesus lesen wir in Jesaja 53, 3 bis 5, er war verachtet, von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen, mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nichts geachtet. Jedoch unser Leiden hat er getragen. Unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir hielten ihn für den Bestraften, von Gott geschlagenen und niedergebeugten. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Eine unglaubliche Aussage. Das Unheil von uns Menschen liegt also darin, dass wir dieses Werben von Gott oft nicht annehmen. Ich rede jetzt nicht von euch, sondern einfach von dem Menschen allgemein. Aber dem Bösen oft Raum geben. Aber durch sein Leiden hat er auch dem Tod die Macht genommen und hat ihn überwunden. Für euch wahrscheinlich jetzt nichts Neues, aber ich bin begeistert, es wieder zu sagen und daran zu erinnern. Hebräer 2,14 sagt, Christus ist nun auch ein Mensch geworden, wie wir, um durch seinen Tod dem Teufel als dem Herrscher über dem Tod die Macht zu entreißen. Cool. Gott hat alle Mächte und Gewalten und den Tod besiegt und eines Tages wird er auch das Böse komplett verschwinden lassen. Und glaub mir, ich habe in den letzten Monaten oder ich sag mal in den letzten drei, vier Jahren eine ganz neue Sehnsucht oder eine alte Sehnsucht ganz neu aufgeweckt in mir, nämlich Jesus, dass du regierst und das Regieren, wie wir es jetzt so haben, endlich aufhört. Ich habe Sehnsucht nach einer Gerechtigkeit, wo nichts mehr ungerecht ist. Und denk manchmal, warum kommt das nicht schon? Warum räumt er nicht schon alles weg, was er ja überwunden hat in seinem Sterben? Warum spricht er nicht ein Machtwort? Und macht, wie wir es in der Bibel auch lesen, Himmel und Erde neu. Eine Antwort auf diese Frage gibt uns Petrus. Er sagt, der Herr verzögert nicht, die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber. Da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Okay, das ist Langmut. Dass das sich noch nicht ändert, ist Gottes Langmut. Bis dahin erleben wir Spannungsfelder, erleben wir Leid und stellen immer wieder die Frage, ist Gott interessiert an meinem Leid? Lass mich dazu eine biblische Geschichte erwähnen, die ihr, die meisten von euch, gehe ich mal davon aus, gut kennt. Es geht um die Geschichte von Martha, Maria und Lazarus aus Johannes 11. Und ich versuche sie ein bisschen Dinge herauszuheben. Der Lazarus ist krank. Und die Schwester von ihm, oder beide, Martha und Maria, wissen, Jesus ist weit weg und sie drücken mal den Notrufknopf, der sagt, Herr, der, den du lieb hast, ist krank und wir brauchen dich jetzt. Als Jesus dann diesen Notruf bekommen hat, lesen wir, ihr könnt die Geschichte dann nachher in Johannes 11 für euch nachlesen, lesen wir, er hat's gehört und ist noch 2 Tage geblieben. Obwohl er wusste, sein enger Freund ist sterbenskrank. Hört Jesus Gesundheit und reagiert nicht. Was ist da los? Jesus hat doch schon Menschen, andere, über Distanzen geheilt. Er hat gesagt, geh nach Hause, dein Mitarbeiter ist gesund. Warum hier nicht? Warum lässt er seine Freunde warten? Das geht uns manchmal ganz ähnlich. Wir stecken in irgendwas drin, sind den Tränen nahe und in kritischer Situation und haben das Gefühl, Gott hört nicht, wir schreien, aber er hört nicht. Ist er so? Jetzt, wo ich ihn brauche, hilft er nicht. Das können innere Anfechtungen auch bei uns Christen auslösen. Zurück zu Lazarus. Lazarus stirbt. Jesus ist nicht da. Und erst dann, wo er schon tot ist, kommt er. Und Martha hört, er kommt. Läuft ihm entgegen, Vers 21, und sagt zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber ich weiß, dass Gott dir auch jetzt keine Bitte abschlagen wird. Interessante Aussage. Jesus, 2 Verse später, sagt zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Sie denkt, okay, was meint er jetzt? Irgendwas ist da anders. Sagt sie zu ihm, ja, ich weiß, am letzten Tag werden alle auferstehen. Aber jetzt haben wir ein Problem, er ist gestorben. Klär doch das Thema jetzt und hilf uns jetzt. Ich traue es dir immer noch zu. Jesus sagt zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer im Glauben an mich lebt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Und Martha war ja so eine sehr, sehr impulsive Frau, eine Hacklerin, sagen die Österreicher, wie sagt man hier, eine sehr beschäftigt, immer beschäftigt. Und sie dachte vielleicht, was brauche ich jetzt diese theologischen Erklärungen über die Auferstehung? Weil sie sagte, sie hatte ein Problem und sagt, wir brauchen dringendst eine Lösung. Das ist jetzt dringend. Und Jesus sagt zu ihr, dringend ist, dass ich da bin bei dir. Das ist dringend. Ich, die Auferstehung und das Leben. Da merken wir einen Konflikt in diesem Gespräch. Und das geht ja uns auch so. Wir sind irgendwo in Not und brauchen dringend Hilfe und kriegen sie nicht. Und gerne hätten wir irgendein Wunder, was Schnelles, das Problem gelöst wird. Und das führt manchmal dazu, dass wir von Gott lieber wollen, was er tun kann, als was er ist. Also, dass wir den Geber oder die Gaben mehr suchen als den Geber. Das passiert uns sehr schnell. Denn die Diskussion war hier, Martha, du willst, was ich tun kann, aber ich gebe dir, wer ich bin. Das ist, was du in Wirklichkeit brauchst. Und so ist es bei uns manchmal so, dass wir Gott als Mittel zum Zweck verwenden, als Problemlösung für das, was für uns gerade so dringlich ist. Aber Gott oft in solchen Momenten sagt, ich bin der Zweck deines Lebens. Ich bin das größte Geschenk. Und wir sehen Jesus dann, wie er weint im Vers 35. Das ist wahrscheinlich der kürzeste Vers in der Bibel. Da steht, Jesus weinte. Und die Ausleger haben da unterschiedliche Interpretationen dazu. Bleiben wir mal bei der ganz einfachen Interpretation. Jesus ist jetzt hier bei ihnen. Lazarus ist tot. Alle haben ein Riesenbedürfnis, sind sehr geschlagen und Jesus weint mit ihnen. Er hätte ja die Tränen vermeiden können, aber er kam hier, er war hier und das zeigt, Jesus stellt sich ihrem Leid. Und Jesus stellt sich auch unserem Leid. Jesus ist Gott, der in unser Leid hineinkommt und dort ist. Er ist kein Gott, der Angst hat, Menschen im Leid zu begegnen. Auch wenn er es ihnen nicht gerade wegnimmt. Gott nimmt oft nicht die Abkürzung eines Wunders, sondern bleibt ganz nahe bei uns im Leid. Ich möchte hier eine Geschichte einfließen lassen. Wo bin ich mit der Zeit? Wer hat die Zeit im Griff und mich? Bin ich noch in der Zeit? 5. Habe ich noch? Okay. Gut, dann muss ich ein bisschen schneller. Ich hatte in Wien einen Mentor, der heißt Wolfgang. Der hatte eine Tochter, die heißt Birgit, und die ist Pastorin im Wunderwerk, wo ich Pastor war. Und sie erzählt, mein Papa hat 2019 Bauchspeichelkrebs bekommen. Und trotz Gebete und Chemo ging es immer schlimmer. 2020 schreibt sie, ich betete und glaubte an Heilung. Am letzten Tag seines Lebens war ich bei ihm im Spital. Und er war schon so in einem Dämmerzustand. Ich betete für ihn, denn ich hielt es für möglich, dass jetzt im menschlichen, unmöglichen Zustand komplette Heilung möglich wäre. Hände habe ich aufgelegt, deklariert, geboten, gefleht, gebeten. Alles fühlte sich kraftlos an. Nichts änderte sich. Ich wusste nicht mehr weiter. Ich sprach dann laut den ersten Satz vom Psalm 23 aus. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und bei den Begriffen nichts mangeln, kam ich nicht mehr weiter. Zerbrach ich innerlich, verstummte, sah überall nur Mangel, fühlte mich wie in einer Sackgasse, wo nichts mehr half, es mangelte an Ausweg, Gesundheit, Besserung, Zuversicht, Hoffnung, da war Krebs, Schmerz, Leid, Infektion, Chemo, die nicht greift, Gebete, Verhalten, keine Besserung, Mangel. Gott, wo bist du? Jesus, wieso greifst du nicht ein? Ich habe sie damals sehr nahe gehabt, auch Birgit. Ich war am Tag davor bei Wolfgang. Und dann schreibt sie, diese Zeile, der Herr ist mein Hirte, mir wird's nichts mangeln, lag so wie im Raum, in der Luft. Und beim Wolfgang, der so ein bisschen weggetreten war, hat das plötzlich etwas ausgelöst. Der Wolfgang, der im Sterben lag, sagt plötzlich, der Herr ist mein Hirte, mit schwacher Stimme. Mir wird nichts mangeln. Er nahm die Birgit, legte ihr seine Hand auf den Kopf und segnete Birgit. Und dann war noch seine Frau Elisabeth da. Hat da Elisabeth gebeten, komm, legte ihr die Hand auf, sprach Segensworte über ihr. Und Birgit schreibt, ein Krebskranker, Todgeweihter, Sterbender spendet seinen Segen, denkt an andere, betet zu seinem Gott mitten im Leid, im Schmerz, in der Krankheit, ja im Sterben. Es mangelte nichts, weil Jesus da ist. Jesus mitten im Leid. Ich, also sie, Birgit, wollte nur eins, eine Wunderheilung. Denn 35 Jahre davor war ihr Papa todkrank. Sie war 10, ihre Brüder 8, 5 und 2. Wie aus heiterem Himmel wurde Papa krank am Magen. Musste notoperiert werden. Am Abend brachte der Arzt die Kleider vom Wolfgang seinem Bruder und sagte, er wird die Nacht nicht überleben. Jesus hat ein Wunder gemacht. Der Mann wurde gesund und ist es 35 Jahre lang geblieben. Jesus ist als Wunderheiler erschienen. Und jetzt ist er nicht als Wunderheiler da gewesen, sondern als Schöpfergott, als Herr über Leben und Tod, als der, der den Tod überwunden hat, als ewiger Vater, der seinen geliebten Sohn Wolfgang nach Hause holt. Und mein Papa war bereit dafür, schreibt sie. Er ist dorthin übersiedelt, wo es keinen Schmerz mehr hat, keine Krankheit. Gott ist liebevoll und mächtig im Leid. Ich kürze ein bisschen ab. Ich möchte uns zum Abschluss diesen Psalm 23 ans Herz legen. Denn auf die Frage, interessiert Gott dein Leid, können wir auch aufgrund von dem, was ich gesagt habe, nur sagen, ja, es interessiert ihn. Er hat keine Angst vor unserem Leid. Er ist mittendrin. Wo ist er? Mittendrin. Gott interessiert nicht nur mein Leid, er ist auch mittendrin. Und er gibt mir wunderbare Hoffnung. Wir sehen die gespiegelt in Offenbarung 21. Er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und jetzt möchte ich dir oder uns, ich mache das mit mir selber auch, dem Psalm 23 einfach mit auf den Weg geben. Wir können ja den Psalm 23 einfach so lesen als Psalm für uns. Ja, wir lesen ihn für uns. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und dann kämpfen wir innerlich, ja, mangelt mir doch irgendwie was? Oder er lagert mich auf grünen Auen, führt mich zu frischem Wasser. Ja, tut er das? Er quickt meine Seele. Ja, aber ich habe manchmal auch und so weiter. Ich habe, und das möchte ich euch jetzt auch ermutigen, den Psalm 23 mal anders zu lesen. Als ein Ausdruck deiner Freude und deiner Gottesbeziehung, wo Jesus, der da ist bei dir, auch in deinem Leid, was er für dich bedeutet. Da können wir den Psalm 23 mal ganz anders lesen, nämlich als: Ich sage meinem Freund oder irgendwem, den ich gut kenne, sage ich, der Herr ist mein Hirte. Als ein Zeugnis. Er lagert mich auf grünen Auen, führt mich zu frischem Wasser. Das macht er. Er erquickt meine Seele, leitet mich auf Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich im finsteren Todestal bin, fürchte ich kein Unheil. Denn du bist bei mir, nicht? Du nimmst mir alle Probleme weg. Du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Sogar wenn ich Feinde vor mir habe, bereitet er mir einen Tisch. Hat mein Haupt mit Öl, salbt mein Haupt mit Öl, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade folgen mir, oder hier kann man auch anders übersetzen, seine Güte jagt mir nach. Gott jagt mir nach, auch wenn ich im Leid bin. Alle Tage meines Lebens und ich kehre zurück ins Hause des Herrn für immer. Nehmt das mit. Ich schließe jetzt mit einem Gebet, habe schon überzogen, 10 Minuten. Ich schließe mit einem Gebet. Nehmt diesen Psalm mit und fragt euch, kann ich diesen Psalm auch als mein Zeugnis jemanden sagen? Kann ich das? Wenn nicht, warum nicht? Danke, lieber Gott, für dich. Danke für dich in meinem Leben mit meinen Herausforderungen, dass du dich nicht genierst, ganz nahe bei mir zu sein, wenn es bei mir nicht mehr so rund läuft. Weil das so ist, bin ich immer noch da. Weil das so ist, habe ich so viele Jahre dir gedient, bin dir nachgefolgt, weil du da bist. Und ich bitte dich für jeden von uns hier, hilf uns, dass wir dieses Geheimnis, dass du genug bist, dass das noch tiefer in unser Herz hinein sinkt und uns segnet und uns unabhängiger macht von Dingen, die sehr leidvoll sind. Danke dafür. Amen. Amen.